Das Thema dieser Stunde heißt die neuschaffende Kraft der Gnade. Die neuschaffende Kraft der Gnade. 2. Korinther 5, Vers 17. Und 18. Korinther 5, Vers 17 und 18. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat, durch Jesus Christus und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Galater 6, Vers 15. Galater kommt nach dem Korinther gleich. Galater 6, Vers 15. Denn Christus Jesus wird weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, etwa, sondern eine neue Kreatur. Sondern eine neue Kreatur. Und dann noch 2. Petrus 1, Vers 4. 2. Petrus 1, Vers 4. Es ist gut, wenn wir lesen, dass wir laut lesen, damit auch auf die Tonbandgeräte kommt. Wenn wir zu leicht lesen, dann kommt nichts drauf. 2. Petrus 1, Vers 4. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, auf dass ihr dadurch teilhaftig seid der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Lust in der Welt sorgt. Dass ihr teilhaftig werdet der göttlichen Natur. Einmal diese drei leitende Worte, die neuschaffende Kraft der Gnade. Wenn das Wunder aller Wunder an uns geschehen ist, die Wiedergeburt, ist das Wunder aller Wunder. Von Neuem geboren, dann sollen wir einen großen Lobgesang anstimmen. Nicht nur einmal, weil da das Gewaltigste geschehen ist, was es je geben kann auf der Welt. Wiedergeburt. Eine neue Kreatur, dann ist tatsächlich ein neuer geistlicher Mensch entstanden. Darf ich einmal so sagen? Entstanden. Ein Akt unseres Gottes, das wir in unserem Körper leben, in unserem Lebensleben, ein zweites Leben haben, ein neues Leben, ein Wiedergeburt. Eigentlich das Größte, aber auch das Unbegreiflichste, das auch ein Nikodemus nicht begriffen hat. Ein so kluger Mann kam nicht dahinter, wie das sein kann. Er sagt, wie mag solches zugehen? Ein Wunder. Dann haben wir ein Herz, das für Gott schlägt. Ein Herz, das sich freut an der Erlösung. Ein Herz, das Hunger hat nach Gottes Wort. Heute meint man ja, wenn die sozialen Verhältnisse sich ändern, wenn die Lebensbedingungen sich ändern, das sei entscheidend. Das schaffe neue Menschen. Die Antwort ist ganz klar. Wer das sieht, zunehmende Verbrechen aus dem Unterricht. Schichte, Rebellion gegen alle Obrigkeit, gegen Eltern, gegen Lehrer, gegen Betriebsleiter, gegen Regierungen. Und diese letzte Wurzel, das müssen wir sehen, die letzte Wurzel,
Man redet nicht mehr von Sünde. Und man ist Verschätzung von Sünde. Lesen wir das Wort Sünde nicht. Was habe ich gegen diese Übersetzung? Falsche Toleranz und Duldsamkeit. Aus der Erfahrung meines Lebens möchte ich sagen, dass der sittlich hochstehende Mensch die Wiedergeburt genauso braucht, wie der sittlich erkommene Mensch. Der sittlich vollkommene Mensch braucht auch Wiedergeburt. Auch die Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist. Genau wie der Verkommene. Aber dann beginnt auch ein Kampf zwischen der alten und der neuen Kreatur. Zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Da entsteht ein Kampf. In unserer Gemeinde lebte vor Jahrzehnten ein betagter Ehepaarmann. Der brachte es durch längst zu einer guten Lebensstellung, aber ihm fehlte die Heilsgewissheit. Ich habe ihn öfters einmal besucht, und er konnte die Heilsgewissheit nicht nehmen. Und da gab ich ihm ein Andachtsbuch von Modersohn. Und das hat er eigentlich verschlungen, so richtig gierig. Das war für ihn so begreiflich geschrieben und das konnte er nehmen. Und dieser Mann, der kam dann zum Glauben und zu der Heilsgewissheit. Und der alte Mann hat angefangen zu beten, was ja ganz selten ist, dass ein alter Mensch noch zur Heilsgewissheit kommt, noch zum Glauben kommt. Das ist so selten. Das muss ich unseren Jungen immer wieder sagen, verlasse ich nicht aus Alter. Das ist ungeheuer schwer, sich zu bekehren im Alter. Und dann betete der. Der alte Mann hat mir immer wieder ins Herz gegriffen. Herr, präge den alten Adam, den Widersacher aus. Dieses Gebet, da hat er gemerkt, in meinem Leben ist ja noch der Alte da, der alte Mensch, der alte Adam. Er wollte wachsen. Gott kann. Also nicht nur bei äußerlich ehrbaren Menschen muss es zu einer Wiedergeburt kommen, sondern auch bei hoffnungslos verirrten, gefallenen Menschen. Auch. Es war nach dem Krieg, ich habe mich so an ihn erinnert, als ein Heimkehrer, ein noch junger Heimkehrer, mir sagte nach einer Evangelisation, wenn sie wüssten, wer ich bin, sie hätten mich wahrscheinlich längst ausgewählt. Ich habe gestaunt, habe gesagt, wollen Sie mir nicht sagen, wieso? Was hier für eine Not quält. Denn ich weiß als Seelsorger, dass die Sünde einen Menschen kaputt machen kann. Oh, sagt er, das stelle ich gesagt. Ich bin in der Armee durch Ungarn gezogen ich habe Blut vergossen. Ich habe so und so viele Menschen umgebracht. Was mir in den Weg kam, habe ich einfach fertig gemacht. Und jetzt klebt Blut an mein Leben. Denn das wird nicht vergehen. Kann es ja nicht mehr gut machen. Was blieb mir übrig, als die eine Antwort, und wenn eure Sünden blutrot wären, soll es Schnee wechseln. kamen ihm auch an. Sie haben ja grauenvolle Gewissensbisse durchgestanden. In all den Monaten und Jahren. Da war ich froh, dass ich diesem Mann sagen konnte, Gnade heißt, du darfst neu anfangen. Liebe Freunde, man muss das einfach mal erlebt haben. Wenn ein Mensch sich entlastet, die Gnade schafft weg. Gnade gibt Vergebung. Gnade gibt aber auch Neuanfang zum Leben. Gnade macht ganze Arbeit. Ich kann diesen Mann nicht losbekommen mit seiner Sehnsucht nach Befreiung von einer Not, die ihn kaputt macht. Trotzdem, er braucht Widerstand. Auch der Verkommenste braucht Widerstand. Der natürliche Mensch mag er noch so begabt sein, muss von neuem geboren werden. Die Schrift nennt ihn Fleisch. Der Herr Jesus sagt in Nikodemus in Johannes 3, Vers 6, Fleisch bleibt Fleisch. Wird nichts da, nichts anderes. Bleibt. Die beherrschende Macht des alten Wesens ist der Satan und die Sünde. Und darum brauchen wir eine neue Kreatur. Die neu schaffende Kraft der Gnade auf jedes von uns. Wie wir heißen, was wir für ein Leben hinter uns haben, wir brauchen die neuschaffende Kraft der Gnade. Und nun mein erster Hauptgedanke, für die notieren wollen, die alte Denkweise muss abgelöst werden. Die alte Denkweise muss abgelöst werden. Das ist die größte Revolution, die entsteht durch Gnade Gottes. Das ist ein schöpferischer Akt Gottes. Alte Denkweise. Da lebt man in einer Familie zusammen, mit verschiedenen Familienmitgliedern. Oder im Beruf, oder im Umgang mit anderen Menschen. Und da registriert man sehr genau, bei den einen sein Bereich. Das registriert man. Bei anderen sein heftiges, trauriges Ausbrechen. Das registriert man. Bei diesem fällt einem auf, wie längst er gekränkt ist. Bei einem anderen seine Unwahrhaftigkeit, seine ganze Leben. Bei dritten sein ungeziehendes Wesen. Und wir können das einfach schlecht ertragen. An diesem Menschen. Das registriert man. Das bringt uns auf die Palme. Und wenn wir könnten, wir würden an diesen Menschen all das Unschöne einmal wegmachen. Wegoperieren. Aber nun das nicht. Wenn in unserem eigenen Wesen immer wieder neu Gereiztheit und Zorn und Bitterkeit und Eifersucht Unwahrhaftigkeit und Trinkhaftigkeit da ist. Das registrieren wir nicht. Das registrieren wir nicht. Das ist ja seltsam. Das meine ich mit der alten Denkweise. Die muss sich ändern. So enttäuscht an den Menschen. Und da wird man so irre an einem Menschen. Und merkt nicht, wie man selber enttäuscht. Da erinnert man sich an andere, dass die so sind. Eiweißsachen, die gehen gar nicht so. Die ist total gar nicht sein. Wisst ihr, wenn wir nicht so sind, dann sind wir anders, aber irgendwie sind wir. Das ist die alte Denkweise, die ist doch weg. Vielleicht gerade, weil wir an Jesus glauben, stellen wir uns darauf ein, wir sind erlöst, wir haben Heilsgewissheit und ahnen nicht, dass der Feind uns wieder in die Hand bekommen hat. Nein, ich kann nicht, dass Heilsgewissheit. Merk gar nicht, dass der Feind uns anders ausgerichtet hat. Durch die Hintertür. Liebe Geschwister, mir ist das wichtig, dass wir doch hier nicht stecken bleiben. In einer seelischen, fleischlichen Wesen und haben die Meinung, wir haben Heilsgewissheit, sind erwiesen. Wir reden ja gar nicht von denen, die draußen sind, die uns nach Gott fragen. Und wir reden von uns. Es ist ein großer Irrtum zu meinen, Gnade sei eine harmlose und weichliche Sache. So Gnadenfälle. Liebe Freunde, ich kann es nicht leiden, wenn man jetzt Gnadenfälle überspricht. Die Gnade ist kein Fälle. Ich bin nicht. Wir haben die Unerkenntnis gehört. Wir haben die sich angestrengt, das Gesetz zu halten. Wie viel Kampf haben sie auf sich genommen, sich selber zu verbessern? Die haben ja noch zusätzlich sich Vorschriften gemacht. Staunenswert ist, wenn wir lesen, sie fasten zweimal in der Woche. Wir sollten nicht zu den Pharisäern teilen. Denn das waren Menschen, die ernsthaft Gott gesucht haben. Staunenswert ist es. Sie fasten zweimal in der Woche. Sie gaben den Zehnten von allem, was sie hatten. Wo sind denn die Christen, die das tun? Den Zehnten. Sie wollen die höchste Stufe der Vollkommenheit erstreben. Ein ernstes Wort. Und da treffe ich nun so viele Christen, die sich selber genug sind. Die meinen, sie haben das. Wie eine Trinde. Diese Schriftgelehrten sind Vertreter einer großen Schar von Menschen geworden, die durch Selbstverbesserung, durch Leistung vor Gott gerecht werden wollen. Aber auch der moralisch Hochstehende muss sich bekehren, er braucht die neu schaffende Kraft der Gnade, weil die alte Denkweise noch da ist. Ich habe gelesen von einem Engländer, der hatte ein Tigerbaby ausgezogen, mit der Milchflasche. Und dieser bräunliche kleine Tiger war so zahm wie ein Hundle. Und wer ins Haus kam, der hatte Freude an diesem bräunlichen Tiger. Auch als das Tier erwachsen war, es war sehr angenehm. Eines Tages sitzt sein Herr im Sessel einem Buch und lässt so seine Hand über die Lehne hängen. Und der zahme Tiger, der leckte ihm seine Hand. Der Herr ließ es ruhig sich gefallen und merkte gar nicht, dass er eine kleine Wunde an seinem Finger hatte. Und von den Lecken fing der Finger an zu bluten. Und der Tiger leckte und leckte und leckte immer tierischer, immer tierischer. Letztlich schaut der Herr auf und sieht seinen zahmen Tiger zum Sprung bereit auf ihn. Der hat Blut gerochen. Und nur mit großer Mühe konnte er sich diesem wild gewordenen Tier entziehen. Der Tiger blendet. Tiger. Auch wenn er Herr Jesus sagt, Fleisch bleibt. Fleisch, auch wenn es pressiert ist. Auch dann. Neu werden. Nicht besser werden. Gar nicht besser werden. Sondern neu werden. Das ist eine ganz gemeine Irrlehre, dass der Mensch von Natur gut ist. Er werde nur durch Umwelteinflüsse verderbt. Herr Jesus sagt, danke. Matthäus 15, Vers 19. Matthäus 15, Vers 19. Wer möchte es lesen? Denn aus dem Herzen kommen alle Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei. So, das kommt aus unserem Herzen, sagt der Herr Jesus. Da kommt die Kellertreppe unseres Herzens herauf, unheimliche Gesellen. Was der Herr Jesus sagt, was in unserem Herzen sei, da behaupten Menschen, der Mensch sei gut von Natur. Der Herr Jesus kennt das Menschenherz. Aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Unheimliche. Diejenigen, die doch dem Herrn Jesus zugehört haben, die wussten mit einem Mal, was in ihr Herzen ist. Sie haben es gemerkt, in mir liegen alle Sünden Ewigkeit. Alle. Zweitens, Gnade gibt eine völlig neue Situation. Nicht nur die alte Denkweise muss weg, sondern Gnade gibt eine völlig neue Situation. Das ist die neue Geburt. Wir nennen das Gnade der Wiedergeburt. Weil es ein schöpferischer Akt Gottes ist, eine neu schaffende Kraft. Dreimal sagt der Herr Jesus dem Nikodemus, neu werden, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Nein, es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird. Er kann nicht in das Reich Gottes kommen. Oder Matthäus 7, Vers 16. So. An ihren Früchten soll das ja. Man kann doch nicht Trauben ernten von den Dornen, sagt der Herr Jesus. Ich glaube, ja, kann man auch nicht. Oder nochmal Matthäus 15, was wir vorhin aufgeschlagen haben, im 13. Vers.
Aber er antwortete und sprach, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht pflanzte, die werden ausgerenkt.
So, werden ausgerenkt. Es geht um eine neue Situation. Was mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerenkt. Dann Herr Jesus in der Fortsetzung, Sie sind blinde Blindenleiter. Ich hole nochmal aus. Eine christliche Erziehung ist wertvoll. Aber neu machen kann sie kein Mensch. Auch die beste christliche Erziehung nicht. Und das macht bei den Kindern, die in christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, oft so schwer zur Heilsgewissheit zu kommen. Nachher, wenn sie zum Glauben gekommen sind, haben sie große Vorteile. Die Menschen, die aus einem christlichen Elternhaus stammen. Große Vorteile. Aber an dem Punkt, dass sie auch zu einem persönlichen Verhältnis zu Christus kommen müssen, das fällt ihnen meist um. Mein Vater wäre Stundenhändler gewesen. Weil dann ist Diakonisse und mein Junge ist Pfarrer und ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Naja, da verlässt man sich da drauf. Herr Jesus sagt, bitte neu lernen. Neu lernen. Eine neue Situation. Deswegen ist recht, ich möchte die christliche Erziehung hoch einsetzen. Und ich bin dankbar, dass ich in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen kann. Für meine Taufe bin ich dankbar. Aber neu geworden ist mein Leben erst, als mein persönlicher Glaube dazu kam. Unerlässlich ist ein tadelloser Wandel. Aber ihr müsst von Neuem geboren werden. Gute Werke sind notwendig, aber sie machen das Herz nicht neu. Nicht neu. Auch Mitmenschlichkeit macht das Herz nicht neu. Der badische Pfarrer Henhöfer sagt, er habe in seinem Garten einen Holzbirnbaum. Und er hat so gern Pergamotbirnen gehabt an diesem Baum. Und dann sagt er, wenn ich jeden Tag ein paar Mal hinausgehe zu meinem Holzbirnbaum und sage, Holzbirnbaum, du musst jetzt Pergamotbirnen tragen. Da fragt er keine. Es muss getrocknet. Das sagt Henrik. Da denkt mein Baum höchstens so, du dummer Pfarrer. Du musst nicht tropfen, du musst ein neues Reich einpflanzen. Furchtbares richten wir an, wenn wir in unserem alten Wesen verharren. Denn Nikodemus, dem gehen alle Wege aus, alle rechtlos. Der sitzt doch da vor dem Herrn Jesus wie ein Kind und schwätzt auch kindisch daher. Und sagt, wie kann das sein, dass ein erwachsener Mensch wieder in seine Mutterleib gehe? So dumm? So dumm kann der natürliche Mensch schon schwätzen. Der nichts versteht und nichts vernimmt vom Geist Gottes. Nikodemus meinte, es sei unmöglich. Und Jesus sagt, Wiedergeburt ist möglich. Und zwar aus Wasser und Geist. Durch Reinigung. Gnade hat einen scharfen Scheinwert. Das Wort Gottes und den Geist Gottes. Das bedeutet Revolution. Gnade legt geistlich auf. Also Tote in Sünde legt die Gnade auf. Paulus ruft aus, ich elender Mensch, weil wir sind ja zwei Naturen. Er wird mich erlösen. Der Petrus fällt zu des Herrn Füßen. Lukas 5, Vers 8, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Thank you. Die Gnade macht solche Menschen, die wissen, ich bin verloren. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen denn wir tun? Das schafft die Gnade Gottes. Fragende Menschen, die wissen, ich kann ja so nicht leben. Das ist der erste Anker. Zurzeit müssen immer wieder Menschen unter den Röntgenschirm von Zeit zu Zeit. Immer wieder staunt man, wie äußerlich gut aussehende Menschen krank sind und längere Kuren machen müssen. Wer längst sich unter den Röntgenschirm des Wortes Gottes kommt, dem wird der Zustand offenbar. Beobachtet einmal, ein Mensch, der wenig unter das Wort Gottes geht, ist meistens selbstbeherrscht. Der lebt in dem Wahn, so wie ich bin, ist recht. Weil er kein Wort Gottes hat. Der Röntgenschirm des Wortes Gottes offenbart uns immer wieder, wo in unserem Leben der Haken sitzt. Kein Mensch könnte einem anderen Menschen offenbaren, dass er im Irrtum ist. In den Gesprächen mit den Menschen, da merken wir können keinen Menschen überzeugen. Wir können keinen Menschen bekehren. Können wir nicht. Wir kriegen prompt die Antwort. Die Frommen sind auch nicht besser. Dann ist der Rollladen runter und wir können bei den Menschen nichts mehr ausrichten. Das kann nur das Wort Gottes tun und der Geist Gottes. Durch Wasser und Geist. Das gibt Revolution. Wir heißen das Gnade. Martin Luther übersetzt es, ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Wirklich. Ausheilende Gnade, die allen Schaden, den uns die Sünde gemacht hat, heilt. Ausheilt. Wenn ein durch die Sünde Todkranker zum Glauben gekommen ist, ist damit noch nicht alles ausgeheilt. Wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, ist noch nicht alles ausgeheilt. Schlägt uns doch ein. Gedanken müssen gereinigt werden. Lebensgewohnheiten, die wir uns jahrelang zugelegt haben, müssen doch erneuert werden. Das ist nicht schlecht. Ein Menschen aus seinen alten Lebensgewohnheiten herausbringen, wer will denn das vollbringen? Kann nur das Wort Gottes und der Heilige Geist. Die Gnade der Reinigung muss einsetzen. Die Mittel zur Reinigung nennt uns auch die Heilige Schrift. Das ist Gnade. Nicht wir reinigen uns, sondern das Blut Jesu Christi reinigt. Das ist A. Das Blut Jesu Christi. 1. Johannes 1, Vers 7. Wisst ihr, wenn ich so rausschlafen lasse, 1. Johannes 1, Vers 7, dann ist das nur ein kleines Körnlein von der Fülle, die drinsteht in der Bibel, wieder das Blut Jesu Christi. Es wäre für unser Bibellesen, für unser Bibelforschung, einmal nachschlagen, was das Blut Jesu Christi bedeutet. Ich kann jetzt nur mal ein paar Stellen aufschlagen. 1. Johannes 1, Vers 7.
Wir haben uns gewandert in die Herren mit dir, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, deines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
Macht uns rein von einigen Sünden.
Von aller Sünde.
Hebräer 9, 14.
Mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott.
Also das Blut Jesu Christi reinigt unsere Gewissen. Denn auf ein Gewissen können sich viele Schlacken legen, dann geht es nicht mehr richtig. Ein gereinigtes Gewissen. Offenbarung 1, Vers 5. Offenbarung 1, Vers 5.
Und von Jesu Christus, welcher ist der Brennkriege und Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut.
Gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Das Blut Jesu Christi ist Reinigungsmittel, weil die Sünde hinterlässt ja Flecken. Die hinterlässt ja Narben und Runzeln, die der Heilung bedürfen. Wir haben wichtige Narben von der Sünde in uns zu nehmen. Ganz wichtige Narben. Und heilet alle deine Gebrechen. Wenn Sünde vergeben ist, ist noch lange nicht. Das meinen viele Christen, die jung im Glauben stehen, jetzt hat es seine Vergebung, ja, die Ausheilung. Wie ist man? Es gibt ja eine Befleckung des Fleisches und des Geistes in 2. Korinther 7, Vers 1. Korinther 7, Vers 1.
Welche uns solche Verheißungen haben, meine Brüder, lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und Feinden und die Heiligung vollenden in der Todesstunde.
So, des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Merken wir, was gehört zur neuschaffenden Kraft der Gnade. Nicht nur diese einmalige Vergebung unserer Sünden, sondern das Fortfahren in der Heiligung. Wenn ein Mensch seine Gedankenwelt verunreinigt hat, und das haben wir, ist nicht alles mit einem Schlag weg. Vielleicht haben wir es alle schon erwähnt, die wir in Geschäftsleben stehen. Auch wenn man zum Glauben gekommen ist, taucht plötzlich einmal ein Witz auf. Von einem Kollegen mitgeredet. Da taucht plötzlich ein Schlager auf, den man mal mitgeredet hat. Aber was täglich noch auf uns einstellt, das ist nämlich, dass wir gereinigt werden. Das geht bei dem Einzelnen verschieden, bald schneller, bald langsamer. Wie oft hört man doch Klagen nach der Bekehrung, meine Fantasie ist so vergiftet. Ich muss denn immer den Dreck nachdenken. Es bedarf der reinigenden Gnade. Der Krankheitsherr ist wohl operiert, aber der Körper ist nicht ausgerichtet. sein. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 3.
Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
So, das Wort rein. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Wenn man zur Wortverkündigung geht, geht man anders raus, als man meint. Wenn wir recht hören, das rein ist, kriegen wir einen anderen Sinn. Wer viel um das Wort geht, wird gereinigt. Hat der Frau geklagt, wenn sie beim Wort Gottes sei, sie kann gar nichts halten. Ihr Gedächtnis sei wie ein Sieb, wie ein Weidekorb. Da kann alles hinaus. Dann sagt der Seelsorger, aber doch ist ihr Sieb und ihr Korb sauber worden. Was er tut, ist selber Wort. Das ist das Geheimnis des Wortes, deines Wortes, viele Kraft. Sieh die neue Menschenschaft, bilde Herz und Sinne. Nikolaus Bolt war ja Seelsorger, Gefängnisseelsorger, und er kommt auch zu einem Schwerverbrechen. Und dieser Schwerverbrecher sagt, er werde wahnsinnig. Allein in dieser Zelle mit seinem Dämon der schlechten Gedanken. Er sei eingesperrt. Er wird noch wahnsinnig mit den dämonischen Gedanken allein in seiner Zelle. Da sagt der Verbrecher, gibt es denn kein Mittel, dass ich mein Hirn ausraschen kann. Nikolaus Bolt sagt, doch, das Mittel gibt's. Gibt ihm ein neues Testament und sagt, das sei das Mittel, dass das Gehirn gelassen wird. Von dämonischen Gedanken. Als Nikolaus Bolt wiederkommt, da hatte dieser Mann nicht nur das Wort gelesen, sondern geschrieben. Er hatte von seinem Papiersack, von seinem Zementsack, das vierfaches Papier war, wo seine Abfälle hineinkamen, hat er weggerissen, dieses Packpapier, und hat es voll geschrieben, vorn und hinten, Wort Gottes geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und er war völlig verändert, als Bolt ihn wieder besucht hat. Und sagt, sie haben recht gehabt, meine Gedanken sind gewaschen worden vom Wort Gottes. Wie viele unreine Gedanken, Fantasie hängen auch den bekehrten Menschen noch an. Falsche Vorstellungen über Gott und Jesus, über die Bibel, über die Jesus-Nachfolge, grundfalsch. Grundfalsche Gedanken. Haften uns an, die haben wir ja jahrelang in uns aufgenommen und beherbergt. Die sind doch nicht mit einem Schlag weg. Verwirrte Vorstellungen durch Sündenjahre, durch Gesellschaften, die uns zu schaffen machen. Da ist das Wort Gottes ein gutes Reinigungsmittel. Nehme doch fleißig das Wort Gottes. Wer das einmal tut, dem vergeht die Langeweile. Da muss ich nicht die Zeit vertreiben. Da habe ich nur zu wenig Zeit. Hinein in die Bibel. Wir sind von Natur so niederträchtig, dass es uns hinzieht zu Menschen, die uns mit Worten oder ohne Worte zeigen, dass sie an uns gefallen haben. So niederbrechen. Dass es uns zum Schmeichler hinzieht, die uns schön reden. reden können. Schlaf vom alten Menschen. Da fallen wir rein, um solche Menschen. Sagt mir eine Frau, die in einen Ehebruch hineingeraten ist. Wisst ihr, er war so nett zu mir. Und er hat mich so verehrt. Da muss ich dieser Frau sagen, liebe Frau, hat er Ihnen auch Ihre Sünden gezeigt, dieser Mann. Und Ihre Fehler hat er sie aufmerksam gemacht. Heilfeier von Schneider. Sind wir uns so niederbrechen, dass es uns hinzieht zum Schmeichler. Die alte Natur. Ich habe vorhin gesagt, dass einen der Satan in den Griff bekommt. Hintenrum. Oder ist unser Wille gefangen und gebunden? Und da schafft das Wort eine Kraft, die löst und erlöst. Auswendig gelerntes Wort, Hören aufs Wort, treues Lesen des Wortes, das wirkt wie ein Steinbad. Da wird man nicht tun. Ja. Da nimmt uns der Herr dann in seine Werkstatt hinein. Wer ihn nicht öffnet, den stellt Christus nicht in eine neue Lebenssituation hinein. Wenn wir in Christus sind, Christen sind nicht besser als andere, aber sie sind in Christus. Ganz großes Geheimnis. Nicht besser. Aber sie sind in Christus. So wie der Vogel sein Element in der Luft hat, so wie der Fisch sein Lebenselement im Wasser hat, so ist das Christenelement in Christus Zufluchtsstelle, Schutzstelle, Lebensstelle, Nährstelle, Friedensstelle. Alle Lebenskräfte und Lebensfülle haben sie aus ihm. Das ist die neue Lebenssituation, wo der wiedergeborene Mensch drin ist. Michael Hahn sagt einmal in einem Lied, lebst du aus Gottes Gnadenfülle? Warum bist du im Geist so schwach? Vom Haupt kommen die Kräfte, die den ganzen wunderbaren Organismus speisen. Wir wollen noch aufschlagen, Epheser 3, 17. Epheser 3, 17. Da Christus wohnen auf dem Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und begründet werden. Es muss eigentlich übersetzt werden, es muss heißen, dass Christus bewohne eure Herzen. Wenn ich sage, ich wohne da und da, dann können außer mir noch andere Partien in dem Haus wohnen. Aber wenn ich sage, ich bewohne dieses Haus, dann wohne ich allein drin. Das ist ein Unterschied. Wohnen und bewohnen. Ich bewohne das Haus. Dann ist ja, bewohne es vom Keller bis auf die Biene. Nun ist wichtig, dass unser Herz von Christus bewohnt wird. Wie oft wohnen in unserem Leben auch noch andere Partien? Da wohnen unten im Parterre die Lüste und Begierden des Fleisches. Da wohnen oben in der Dachwohnung das Ich. Dass Christus bewohne eure Herzen. Allein, solange im unteren Stock Lüste und Begierden wohnen und im oberen Stock das Ich, gibt es keinen Frieden. Unmöglich. Das Ich, das da oben wohnt, das Ich weiß ja alles besser. Ist voller Kritik. Kann doch nicht finden, wenn immer das Ich drei regiert. Aufs fromme Ich. In dem Kindergebetle heißt es, dass niemand drin wohne als Jesus allein. Jesus allein. Mir hat ein Mädchen gesagt, sie habe sich jetzt dreimal bekehrt. Dreimal schon. Da müsste ich diesem Mädchen sagen, das sind die verschiedenen Partien noch nicht aus dem Haus, mein Lieber. Sonst genügt einmal bekehren. Wir sind nicht in ihm aufgegangen. In ihm, da verschwinde ich. In ihm, da führt er meine Sache. In ihm, dann gilt sein Wille. Dann fällt der Strahl von der Herrlichkeit, der Gnade in mein Leben hinein, diese Strahlen, wie die zarten Blumen, will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen, das heißt in ihm. Der unwiedergeborene Mensch, der spricht auch über Gott. Der wiedergeborene Mensch, der kennt und liebt Gott. Das ist sein Gott. Ich kann über Gott reden, wie der Schuhmacher übers Leder. Das ist alles unwiedergeboren. Und nun zum letzten noch. Kennzeichen der neuschaffenden Gnade. Gibt es da Kennzeichen? Kennzeichen, dass mein Leben neu geworden ist, ist das Kennzeichen. Wie weiß ich denn das? Dass die neuschaffende Kraft da ist. Kennzeichen. Die stehen auch in der Heiligen Schrift. Das erste Kennzeichen ist lebendige Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3. Lebendige Hoffnung, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Das steht 1. Petrus 1, Vers 3. Zeichen. Die sterbende Mutter, die gesagt hat, ihr braucht nicht zu weinen. Es geht so oder so zum Leben. Wenn es besser wird, geht es zum Leben. Wenn ich sterbe, geht es zum Leben. Es geht so oder so zum Leben. Das ist lebendige Hoffnung. Da klammert man sich nicht ans Leben mit dem letzten Fass, den man hat. Und dieses Leben. Dort beginnt ja das eigentliche, ewige Leben. Ist Hoffnung der Wiedergeborenen. Zweites Zeichen
1. Johannes 3, 14.
Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode.
Also, die Bruderliebe ist ein Kennzeichen. Das Verlangen nach Gemeinschaft mit anderen ist ein Zeichen einer neuen Kreatur. Der Ich-Mensch braucht keine Gemeinschaft. Er ist sich selber genug. Weltleute sehen viel Fehler an den Menschen. Die Wiedergeborenen sehen diese Fehler auch. Ich sehe doch die Fehler an meine Geschwister in der Gemeinde. Ich sehe ja auch. Aber ich möchte es halten mit Herr Stein, der gesagt hat, mir sind die Kranken Jesu Christi lieber als die Gesunden der Welt. Feines Wort von der Stelle, das müssen wir uns merken. Mir sind die Kranken Jesu Christi lieber als die Gesunden dieser Welt. Ein drittes Kennzeichen ist 1. Johannes 5, Vers 4.
Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.
Das Überwinden der Welt ist ein Kennzeichen einer neuen Geburt. Der Wiedergeborene hat dem alten Wesen den Krieg